So, schönen guten Abend, verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum dritten Abend in unserer Vortragsreihe Kultur und Technik, Szenen einer Ehe. Ja, wir haben gestartet mit einer kleinen Einführung und ein bisschen Aktuellem. Letzte Woche haben Sie eine Vernunft-Ehe vorgestellt bekommen, zwischen Tempeln und Baggern. Und heute werden Sie etwas hören, dass Technik als Körpererweiterung angesehen werden kann. Und erzählen wird uns das Wille Haag. Was sollten Sie wissen über Wille Haag? Sie hat studiert auf Lehramt, wenn ich richtig weiß und erinnere, nämlich, jetzt muss ich wieder gucken, was geisteswissenschaftlich, klar, Germanistik, Romanistik und Philosophie.
Das hat man in meinem Jahrgang so gemacht.
Haben noch mehr Jahrgänge so gemacht. Okay. War mal eine Zeit lang, ich würde sagen, so etwa seit knapp 1000 Jahren war das ziemlich üblich, Geisteswissenschaften zu studieren. Der Rest kam erst später auf. Also, früher war Physik zum Beispiel mal eine Teildisziplin der Philosophie. Vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, ob wir das wieder so einführen.
Das täte der Physik gut.
Täte der Physik womöglich gut, den Philosophen allerdings auch.
Den Philosophen auch, ja.
Also, eine Geisteswissenschaftlerin haben wir heute da, aber nicht nur in Anführungszeichen. Frau Haag hat nämlich zu unserem Thema einen Roman geschrieben, der heißt Der Abfahrer. Und aus diesem Roman werden Sie heute einige Stellen hören, aber auch einiges vorab zur Einführung. Ich sage darüber gar nicht viel, sondern wünsche Ihnen viel Vergnügen bei dem Vortrag und hoffe dann im Nachgang auf eine angeregte Diskussion.
So. Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Guten Abend. Ich brauche erst die Brille, sonst finde ich meinen Vortrag nicht. Mein Thema war von Herrn Friedrich gestellt, Körper und Maschine, Technik als Körpererweiterung. Ich habe es meinerseits erweitert um Vergrößerung der Oberfläche. Ich wollte diesen Vortrag, diesen Abend etwas locker angehen und das ist mir dann nicht gelungen, weil Fukushima war, Erdbeben, Tsunami und der GAU. Das hat alles umgeworfen, weil das Nachdenken über Körper und Maschine, Technik als Körpererweiterung, das sieht plötzlich anders aus, wenn vor den Augen der Welt und in das Leben der Betroffenen hinein offenbar wird, wie entsetzlich der Mensch versagt zwischen seinen Apparaturen, zwischen all diesen Techniken. Und wie er schließlich in dem hochkomplizierten System, die er für unverwüstlich hielt, scheitert. Seine Hirnleistung, die Kohlenstoffintelligenz genannt wird, habe ich letztens gefunden. Das fand ich sehr schön und dachte, ich führe das jetzt mal ein als Begriff. Die Kohlenstoffintelligenz, die hat sich nämlich die Silikonintelligenz zunutze gemacht, dienstbar gemacht und Großartiges geschaffen. Aber es ist dann die Antiquiertheit des Menschen, die ursächlich dafür ist, dass aus der scheinbar gezähmten Energie das Monster, der Golem, hervorbricht. Das finden Sie in Günther Anders, die Antiquiertheit des Menschen, das sollten Sie unbedingt lesen, vielleicht kann man das auf eine Literaturliste raufnehmen. Meine Literaturliste hatte ich erstellt vor Fukushima. Es ist seitdem alles anders geworden. Es sagt sich so leicht dahin, menschliches Versagen. Ach so, bloß das, menschliches Versagen. Dabei liegt es immer am menschlichen Versagen, dass ein angeblich vernachlässigbares Restrisiko aus dem Ruder läuft und zum größten anzunehmenden Unfall wird. Restrisiko, das klingt nach später, irgendwann, nicht zu meiner Zeit, vielleicht auch gar nicht. Und doch ist es die Mutter aller Katastrophen. Der Mensch hat den Stresstest nicht bestanden, er kann ihn nicht bestehen, er ist keine Maschine. Und alle Maschinen und Technologien sind vom Menschen gemacht, also mit Mängeln behaftet. Außerdem lässt mal einer eine Schraubzwinge an der Schiene der Schwebebahn hängen, die Schwebebahn stürzt ab. Einer vergisst den Werkzeugwagen auf der Superschnelltrasse. Oder keiner merkt, dass ein Ventil klemmt, wie in Three Miles Island, was dann zum China-Syndrom führte. Der Mensch zeichnet sich zudem aus durch Hybris, Fahrlässigkeit, Ehrgeiz, Beschränktheit, Profitinteressen, Verdrängung und so weiter. Manchmal reicht auch ein schlechter Tag, dass etwas ganz Entscheidendes aus dem Ruder läuft. Der Mensch ist der Risikofaktor Nummer eins. Er ist nach Arnold Gehlen von Natur aus ein Mängelwesen. Er hat kein Haarkleid zum Schutz gegen Witterung, er hat keine Angriffsorgane, er hat kein Fluchttempo, er hat auch nur sehr schwach ausgeprägte Sinne, er hat kaum Instinkt und ist unvergleichlich lange pflegebedürftig und schutzbedürftig. Er kann weder im Meer leben noch in der Luft und als bodenlebendes Wesen wäre er längst ausgerottet. Hätte er nicht im Vergleich zu anderen Lebewesen das größere Hirn, die Fähigkeit, Dinge und Techniken zu erfinden und sich nutzbar zu machen. Außerdem hat er Kultur, Philosophie, die Wissenschaften und den aufrechten Gang. Damit konnte er erfolgreich alle oben genannten Mängel kompensieren. Darüber hinaus ist es ihm gelungen, ihm überlegene Lebewesen zu beherrschen und in abweisenden Milieus und Naturverhältnissen zu überleben. Zum Beispiel in der Arktis, in der Wüste oder auf Schiffspassagen oder bei Weltraumflügen. Seine Anpassungsfähigkeit, mit der er so gut überlebt, optimiert der Mensch auch durch gewieftes Kombinieren verschiedener Techniken, Kulturtechniken zum Beispiel. Ich nehme jetzt mal Beispiele aus dem politischen Leben, weil die jedem präsent sind. Auf der politischen Bühne lässt sich das nämlich beispielhaft verfolgen. Der Homo Politicus vergrößert seine Bedeutung durch prestigebringende Objekte, Taten und Accessoires. Er sorgt für Medienpräsenz, er versucht Charisma darzustellen oder hat das auch, diese Summe von verführungswirksamen Eigenschaften, die zum Beispiel dem Ex-Verteidigungsminister anzuhaften scheinen, denn auch als Ex-Minister steht er in der Rankingliste immer noch auf Platz 1. Und seit seinem Abgang fehlt der Glamour in der Politik, dem in der bunten Presse so gerne hinterhergehechelt wird. Ohne Not hatte dieser Ex-Verteidigungsminister versucht, sich zusätzliche Bedeutung zu verschaffen, indem er sich diesen Titel aus dem Akademikermilieu an Land zog. Als dann aber immer mehr Seiten seiner Doktorarbeit in schon vorhandenen Texten wiedergefunden wurden, verschärfte sich für ihn die Lage an der Heimatfront und er wich aus in ein anerkanntes Krisengebiet. Das gab gute Bilder aus dem Heli in funktionaler Outdoor-Kleidung mit der schönen patenten Frau in Mazar-i-Sharif, im Gespräch mit den ihm anvertrauten Soldaten, die ihn gerade jetzt brauchten. Ihm anvertraut. Das klang biblisch und war geeignet, den Betrug an der Heimatfront, also diese läppische Doktorlüge, auf die Größe eines verzeihlichen Fehlers schrumpfen zu lassen und die Kritiker zu kläffenden kleinen Wadenbeißern zu minimieren. An der Heimatfront, um im Milieu zu bleiben, setzte währenddessen die Spitzenpolitikerin ihre Techniken ein, um ihren Shootingstar für sich und das Prestige der Partei zu retten. Ein gut ausgeprägter Machtinstinkt gebietet, nie die Definitionsmacht aus der Hand zu geben. Ich zitiere, die Entscheidung der Uni Bayreuth liegt auf der Linie dessen, was der Verteidigungsminister vorgegeben hat. Sie macht daher Sinn. So Frau Merkel wörtlich. Das war grandios und perfide. Das verkehrt die realen Verhältnisse und gaukelt vor, der Minister habe eben immer das Heft in der Hand gehabt, Entschuldigung, und die Entscheidungsmacht über Doktor Ja oder Doktor Nein läge bei ihm und nicht bei der Uni. Die Uni habe lediglich seine Weisungen befolgt, so klang das und so sollte das auch klingen. Mit dieser Täuschung, der Betrüger gäbe die Linie vor, sollte die tatsächliche Täuschung aus der Welt geschafft werden. Große Klasse war auch die Zusatzerklärung. Sie habe einen Verteidigungsminister und keinen wissenschaftlichen Assistenten berufen. Das fand Gefallen beim Volk, man hatte zu lachen und zu nicken, weil damit so ganz nebenbei der antiintellektuelle Affekt der schweigenden Mehrheit gefüttert wurde, deren Sprachrohr die Bild-Zeitung ist. So verteidigt man eine Doktorarbeit am Hindukusch. Ein schönes Beispiel dafür, wie sich eine gewisse Kultur und eine gewisse Technik in einer Vernunftehe miteinander verbandeln. Auch der Talk des Ex-Verteidigungsministers mit Johannes B. Kerner in Afghanistan gehört in diese Kategorie. Technik, Medien, Maschinen als Erweiterung des Körpers, als Vergrößerung der Oberfläche, nicht nur im Politikgeschäft gehen die eine bisweilen unheilige Ehe ein. Aber nochmal von vorne. Im Einführungsvortrag von Dr. Volker Friedrich ging es um Affen in Science-Fiction-Filmen. Ich weiß jetzt nicht, wie er das abgehalten hat. Ich kenne den Vortrag nicht. Ich habe das nur als Aufhänger benutzt, um dann überzuleiten zu Arnold Gehlens Begriff vom Menschen als Mängelwesen, um dann zu meinem Thema zu kommen, das heißt Technik als Körpererweiterung oder Vergrößerung der Oberfläche. Ich nehme Sie zunächst mit in den Zürcher Zoo ins Affenhaus. Dort nähert sich ein Mann der Panzerglasscheibe bei den Gorillas. Es ist der Zootierarzt. Er hält seine Hand an die Scheibe, dort wo ein Affenweibchen sitzt. In der oberen Etage des Kletterbaums hockt der Gorilla-Chef, ein imposanter Silberrücken. Der sitzt mit dem Rücken zum menschlichen Publikum, er regt sich nicht. Es hat den Anschein, als ginge ihm das da unten alles gar nichts an. Der Tierarzt schäkert ein bisschen mit der Affendame, hält die Hand hierhin, die macht mit, die Hand dorthin, sie macht auch mit. Man ahnt plötzlich eine erhöhte Körperspannung bei dem Gorillamann. Man spürt, dass der Silberrücken seinen Blick nach unten schrägt. Der Zootierarzt und die Affendame schäkern weiter. Und plötzlich bricht von oben her wie ein Sommergewitter dieser Silberrücken durch das Geäst, bleckt die Zähne, richtet sich auf und ist jetzt doppelt so groß wie vorher. Die Affenfrauen reißen ihre Kleinen aus der Gefahrenzone, alles stiebt auseinander. Der Silberrücken brüllt und springt gegen die Scheibe, wo der Mann steht, wo er stand. Denn er ist augenblicklich in der Zuschauermenge verschwunden. Und zufrieden brüstet sich der Silberrücken noch einen Moment, wirft seiner Horde Blicke zu und klettert wieder nach oben. Dann kommt der Zootierarzt wieder aus seinem Versteck und sagt immer dasselbe: Vergrößerung der Oberfläche. Mit dieser Szene hatte ich vor, das Thema einzuleiten, um dann ohne Umschweife zu WikiLeaks überzugehen. Denn bei WikiLeaks handelt es sich ebenfalls um eine Vergrößerung der Oberfläche, die allerdings etwas grundlegend anderes ist als das Imponiergehabe des Silberrückens. WikiLeaks bedient sich der Silikonintelligenz und gibt den vielen schwachen Einzelnen eine machtvolle Erweiterung der ursprünglich geringen Reichweite. So wie auch die Stimmlosen in Iran, Ägypten, Algerien, China und so weiter durch kluge Nutzung von Internet, Twitter und Handys sich organisieren und ihre Hilferufe der Weltöffentlichkeit bekannt machen und tatsächlich etwas bewirken gegen die dreckigen Machenschaften der Herrscher, gegen das Schweigen, gegen globales Zockertum, gegen Folter. Das ist so etwas wie konkrete Utopie, dass es auf dem Al-Tahrir-Platz in Kairo tatsächlich gelungen ist, einen massenhaften friedlichen Protest erfolgreich zu machen. Kein Wunder, dass die Machthaber überall in der Welt die Kommunikationswege kontrollieren wollen und, wenn es für sie brenzlig wird, sogar abschalten. WikiLeaks hat uns nicht nur aus den Interna der US-Diplomatie den Spitznamen Teflon verraten, weil an unserer Kanzlerin alles abperlt, sondern auch Geheimnisse der Herren der Welt, internationale Waffengeschäfte, Ausschaltung politischer Gegner, die Verlogenheit der westlichen Demokratien im Umgang mit mörderischen Regimes und so weiter. Und das erschwert völlig unerwartet den Global Players in Politik und Wirtschaft ihr geheimes Herrschen. Der mündige Bürger erfährt plötzlich, was er immer nur vermutet hat oder was schon mal zu ahnen war. Jetzt ist er gefordert. Und noch ist offen, was er daraus zu machen versteht. Dass es bei einer solchen Öffentlichkeit auch Missbrauch geben kann und gibt, das ist das Risiko der Demokratie, was aber etwas ganz anderes ist als das Restrisiko von Atommeilern. Das Risiko in der Demokratie ist immer wieder neu verhandelbar. Das Restrisiko, wenn es sich materialisiert, kann nicht mehr verhandelt werden. Es ist da. Und der Mensch in seiner Apokalypse-Blindheit, von der Günther Anders schrieb, findet sich wiederholt vor diesem Szenario, ich zitiere Günther Anders, wie verstörte Saurier lungern wir inmitten unserer Geräte herum. Und es sind nicht nur die da oben, die sich blind gestellt haben. Jeder von uns, nehme ich mal an, ist mit solcher Blindheit geschlagen. Wir alle wissen, dass die unlauteren Nutznießer der dunklen Seiten der Social Networks nicht schlafen. Sie werten die Daten aus, die der Einzelne als Lebensabdruck im Netz hinterlässt. Bei Bewerbungen werden diese Foren durchforstet und Bewerber schon im Voraus aussortiert. Und ein virtueller Radiergummi kann gar nicht alles löschen, was da zu finden ist. Trotzdem herrscht eine große Unbekümmertheit bei der Nutzung dieser Foren. Und statt klug und geistesgegenwärtig und als mündiger User zu agieren, liefert man sich aus. Und ehe man sich versieht, wird man die Geister, die man aufrief, nicht mehr los. Deshalb heißt auch das Unterrichtsfach der Gegenwart Medienkompetenz. Ausgang des Menschen aus der selbstgeschaffenen Unmündigkeit. Nicht zuletzt deshalb, weil sich die leicht zu handhabenden Minimedien in allen Lebensbereichen eingeschlichen haben. Zum Beispiel ersetzen PowerPoint-Präsentationen interaktive Prozesse. Keine familiäre Feier geht mehr ohne. In meinem Roman, der zu Zeiten geschrieben wurde, als es noch nicht PowerPoint gab, ist es die Diashow. Die Schamgrenze der Selbstdarstellung beim Chatten, Twittern, Freundschaften auf Facebook und so weiter tendiert gegen Null. Und der Mensch verbringt mehr Zeit damit, sich für visuelle Konserven zu inszenieren und sich dann wieder zu betrachten, als in der realen Zeit real zu leben. Die flink und leicht verfügbaren Medien verschlingen im Handumdrehen die Qualität der jeweils gelebten realen Zeit. So wird die Visualisierung des Erscheinungsbilds stärker als die Wirklichkeit und macht der realen Lebenswelt ihre Bedeutung streitig. Also wenn zwei Personen, die sich möglicherweise lieben, miteinander am Rhein spazieren gehen und jeder hat sein Handy, ist es möglicherweise vergeudete Zeit, vergeudete Lebenszeit, möglicherweise. Vielleicht sind es wichtige Gespräche, aber das wäre so ein Beispiel. Oder sich immer fotografieren, das heißt anders benehmen, sich anders verhalten im Hinblick auf Konservierung, anstatt den Moment zu leben und zu genießen. So wollte ich das gesagt haben. Wer im Fernsehen vorkommt, der war dabei, der ist jemand. Was mit dem Handy festgehalten wurde, das ist geschehen und das Leben findet statt im Hinblick auf, in der Projektion. Auch das sind Szenen einer Ehe. Man kann nicht ohne einander und man kann nicht miteinander. Über die Maßen erfolgreich propagiert man die Optimierbarkeit des Menschen mittels Technik, Medizin und verschiedenste Arten der Zurichtung. Und es wird geglaubt, dass der Mensch auf diese Weise optimierbar wäre. Man erhofft sich die Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit durch psychopharmakologische Mittel, die als Enhancement zu wissenschaftlichem, einen wissenschaftlichen Rang erhalten haben und die etwas versprechen, was früher der Nürnberger Trichter versprochen hat. Also man füllt in den Kopf was rein per Trichter, nun kann man das mit Medikamenten machen, dass die Merkfähigkeit größer wird, die Dauer und die Aufmerksamkeit der Hirnleistung optimiert. Der nicht endlos belastbare Mensch lässt sich psychomedizinisch auf die Bewältigung seiner Stimmungs- und Seelenzustände einstellen, dank Valium, Ritalin, Prozac, Ritalin zum Beispiel schon in Grundschulklassen eingeführt. Oder er therapiert sich selbst durch Speed und Koks und was auch immer. Und äußerlich richtet er sich vorzeigbar zu durch Botox, Silikon, chirurgische Vergrößerungen, Verlängerungen, Straffungen, Permanent Make-up und so weiter. Eine Art Zombietum hat sich im Erscheinungsbild durchgesetzt. Also zum Beispiel Michael Jackson oder Pamela Anderson oder auch Berlusconi oder Germany's Next Topmodel. Das sind Kunstfiguren. So gerät der Körper im Glauben an die Machbarkeit eines Hochleistungslebens zwischen Hammer und Amboss. Super vernetzt, super globalisiert, super komplex und in ständiger Selbstüberforderung beim Leben auf der Überholspur, verpasst der Mensch die Ausfahrt. Anstatt den Segen der Technik und der Maschinen dafür zu nutzen, die Arbeit zu entschleunigen, unentfremdete Arbeit für alle zu ermöglichen und dadurch den Verschleiß knapper Ressourcen zu stoppen, den Hunger in der Welt zu verringern und so weiter, die ganze Palette von Utopien, von denen längst einige hätten verwirklicht werden können, anstatt also ein am Menschen orientiertes Leben zu befördern, wird der Mensch überflüssig gemacht in der verdichteten Arbeit der Leistungsgesellschaft. Der Homo Faber ist ein Fossil. Und die durchrationalisierte und durchtechnisierte Gesellschaft produziert menschlichen Ausschuss. Am Ende wird der Mensch durch sich selbst wieder zum Mängelwesen, das sich selber abschafft. Und nun weiter mit meinem Versuch, Mensch und Maschine am Beispiel des Radfahrers Alfred Zartek erzählerisch anzugehen. Der Abfahrer und wie ihm das Leben entgegenkam. Wenn Sie möchten, können wir eine Pause machen und das befragen. Sonst fange ich einfach am Ende. Ich beginne mit ganz dem Anfang, um ein bisschen das Setting zu beschreiben und dann lese ich ein paar ausgewählte Stellen, die speziell dieses Thema behandeln, Körper und Maschine, wobei in diesem Fall die Maschine das Fahrrad ist und der Alfred Zartek in seiner Individualität alles das macht, was in der großen Politik und im großen Rahmen auch geschieht, die Oberfläche erweitern. In den Herbstferien hatte Alfred Zartek sich wieder einmal getrennt, war mit seiner Habe Hals über Kopf nachts um 4 aus Essen weg nach Südwesten gefahren Richtung Duisburg-Wedau, dann nach Süden abgebogen und bei der Sandmühle rechts durch das Angerland hin zum Rhein, und noch vor Morgengrauen in Wittlar in die Wohnstraße mit Wendehammer eingebogen. Er habe seine alten Freunde Klaus und Ute nicht stören wolle, erklärte er später, habe deshalb etwas abseits vom Laternenlicht geparkt und sich im Auto mit den beiden Fahrrädern obendrauf zum Schlafen hingekrümmt, in seinem Fiat 500 Kombi, ein Liebhaberauto, das ihm zu eng ist an den Schultern, aber er findet es reizvoll, dass innen mehr drin ist, als man von außen erkennt. Es ist nicht die erste Flucht dieser Art. Er hat das geübt. Er belädt dazu sein kleines Auto kopflastig mit beiden Fahrrädern, Rennrad und Mountainbike, fährt überhastet los, vierrädrig unten, vierrädrig auf dem Dach, als könne er kopfüber fahren, und malt sich beim Fahren aus, ein anderer zu sein als Alfred Zartek. Gerne wäre er Fantomas, der Uranarchist mit Esprit, der durch Verblüffung und Kult seine Gegner abhängt, und dann ab ins Versteck, die düpierten Verfolger rasen vorbei, und als Alfred Fantomas erkennt er sofort, welcher der Verkehrsteilnehmer verdächtig ist. Er spürt das am Prickeln hinter den Ohren, das knistert und zwickt. Er weiß sich im Vorteil mit seiner Geländekenntnis, er sinnt eine Licht, fällt erst im Tempo zurück, beschleunigt dann plötzlich und biegt unvermittelt ab auf eine Nebenstrecke, schaltet vor dem Abbiegen die Scheinwerfer aus, fährt für Momente nur mit dem Mondlicht und hängt jeden ab. Er ist dann nur er, ganz bei sich, auf dem Sprung und gegenwärtig, blickt mehr in den Rückspiegel als nach vorne, ob ihm nicht doch etwa der Feind im Nacken, und welchen Trick jetzt, wie er dem entkommt, denkt das nicht fertig, denkt das nur an und fährt doch jedes Mal nur zu ihnen, zu Ute und Klaus seit fast 30 Jahren. Alfred Zartek hat dieses Mal so auffällig bescheiden im Wendehammer des Nobelortes geparkt, dass jemand die Polizei benachrichtigte. Vor den Augen der beiden Streifenwagenbeamten faltete er sich aus dem Auto heraus und erklärte die Lage. Es klang alles plausibel. Trotzdem bestanden die Uniformierten darauf, dass Herr Zartek bei seinen Freunden klingeln und dort übernachten müsse. Hier im Wendehammer sei Parken nicht erlaubt, ebenso wenig wie Übernachten im Auto. Und so klingelten sie zu dritt die guten Freunde aus dem Schlaf zu einer Zeit, wo jeder Mensch weiß, das ist nicht der Milchmann. Ute und Klaus hatten ihn schon beim letzten Mal gebeten, Krisen und Trennungen in Zukunft nur noch tagsüber zu vollziehen. Die nächtlichen Schrecken verkrafteten sie immer schlechter. Alfred fand es spießig. Unter Freunden jedoch seit beinahe 3 Jahrzehnten, da steckt man auch mal was weg. Er werde sich Mühe geben, hatte er versprochen, und er hätte sich auch dran gehalten, wenn nicht die Polizei sich eingemischt hätte. Er kommt dann vorübergehend bei ihnen unter, überlegt sich, was er zu seinem 50. Geburtstag machen will und plant ein Fest in Südfrankreich in einem idealen Ort, einem natürlichen Amphitheater. Seine Freunde, die immer im Norden Urlaub machen, haben nun auch eigentümlicherweise in Südfrankreich ihren Urlaub geplant und er überredet sie, mit ihm zusammen dorthin zu fahren. Sie wollen nicht mitfeiern, sie wollen alleine sein, sie haben zu viel an der Backe gehabt das ganze Jahr, aber sie helfen ihm, seine ganzen Geburtstagssachen dorthin zu transportieren. Es ist eine anstrengende Fahrt und am nächsten Morgen sind sie alle unausgeschlafen. Gereizte Stimmung am Morgen. Kein einziger Handgriff ging wie von selbst. Schon das Zahnpasta-Würstchen flutschte neben die Bürste und kleckste ins Waschbecken. Das Frühstück verlief wortkarg. Erst am späten Vormittag war dann Alfreds Geburtstagskrempel aus dem Auto raus und in das Gästehaus hineingeschafft. Preise für kleine Wettkämpfe, die seinem Fest Lichter aufsetzen sollten. Ein gedoppeltes Windrad, ein origineller CD-Ständer, ein lenkbarer Drachen, ein pfiffiger Korkenzieher, eine chinesische Fahrradklingel, Leinwand und Projektor. Kleine Fotoalben, für jeden Gast eins mit den Fotos, die Alfred als Dias auf die Projektionsfläche zwischen den Bäumen werfen wollte. Jedem einzelnen Gast noch ein paar ganz persönliche Fotos dazu. Es war allerhand zusammengekommen. Nass geschwitzt schlugen Ute und Klaus einen letzten Freundschaftsdienst aus, nämlich im Auto zu dritt die Rundtour zu machen, auf der sich Alfred am nächsten Tag mit dem Fahrrad selbst umkreisen würde. Er hatte sie zu einer Art Generalprobe überreden wollen, aber sie blieben fest. Nein, sie wollten nicht auch nur ein Stück ihn begleiten. Nein, sie wollten das auch nicht fotografisch festhalten. Nein, nur schnell duschen und dann auf dem schnellsten Weg Richtung Perpignan. Sie fühlten sich ausgelaugt und wollten unerreichbar sein. Knapper Abschied mit allen guten Wünschen und dann weg, dachten sie. So verquer können wir uns jetzt nicht trennen, sagte da ein verzagter Alfred Zartek und stand zwischen Nasszelle und Salon mit den Badetüchern über dem Arm. Das Wasser pieselte dünn aus dem verkalkten Duschkopf. Bitte, sagte er, reichte die trockenen Tücher durch die Tür. Beide, Ute und Klaus, stockten mitten in ihrem Verdruss, sahen ihn an, den großen Kerl, 29 Jahre befreundet. So lange hatte es niemand mit ihm ausgehalten und er mit keinem anderen. Bitte bleib doch nach diesem Tag. Wir könnten noch eine Kleinigkeit essen und meine Dias ansehen. Ach, Alfred, wollte Klaus sagen, so fängt er jedes Mal an, wenn er im Widerspruch ist. Da sagte Ute auch schon, ach ja, eine Kleinigkeit essen und noch eine Siesta. Danach aber wollten sie weiter. Nur einen Kaffee noch, also gut. Alfred servierte so einen doppelt gebrannten, der die Magenschleimhäute verätzt. Klaus verdünnte mit heißem Wasser, während Alfred hastig versuchte zu erläutern, was er am Festabend vorhat. Die Dias kennen wir doch, sagte Ute und Klaus, wir wollen jetzt fort. Aber dann ließen sie sich doch noch das Verfahren erklären. 14 Dias im Rundlauf, automatisch. 14 Dias, die sich wiederholen. Von 12 Dias 7 Kopien, von 2 Dias 8 macht genau 100. So viel fasst der Rundlauf für den Projektor. Seitenverkehrt würden die von hinten auf die Leinwand zwischen den Bäumen projiziert, damit kein Gas durch den Lichtkegel läuft. Sie werden im unaufdringlichen Rhythmus den Festhintergrund abgeben. Na dann, ganz schön aufwendig, so ein Gerät. Dafür kann ich die Intervalle programmieren. Tolle Technik. Jedes einzelne Bild steht 17 Sekunden. So lange dauert Gegenwart, habe ich mal gehört. 17 Sekunden. Pure Gegenwart in 14 wechselnden Bildern, den ganzen Festabend lang. Nur einfach Porträts, ganz unaufdringlich. Ach, Alfred, sagte Klaus. Jetzt dazu besser nichts mehr sagen. Jetzt lieber gehen. So machen Klaus und Ute das immer, wenn es eng wird. Nicht weiter drüber reden. Ruhen lassen wie einen Mürbeteig an einem kühlen Ort. Den richtigen Moment zum Aussteigen finden. Jetzt. Mal eben auf die Uhr gucken. Jetzt ist also Alfred Zartek allein. Er liegt auf den warmen Steinen beim Wasserfall in diesem wunderbaren natürlichen Amphitheater in den Cevennen. Und er denkt sich jetzt im Vorhinein diese Fahrt aus, mit der er sich selber umrunden will und warten, bis die Gäste eintreffen, dass die eben unten in dem Talkessel dann sind. Er hat Guy und Astrid, zwei Freunde aus dem Ort, gebeten, die Gäste zu empfangen, weil ihm das zu kompliziert ist. Und er wird eben nochmal eine Radtour machen, um sich und den Veranstaltungsort herum. Mehrmals ist Alfred in Gedanken seine Lebensmittenrundtour abgefahren. Er wird sich spät vormittags auf sein schlankes, großrahmiges Rad schwingen, gezogenes Titan, weltraumtauglich. Er wird Astrid und Guy den schwierigsten Teil des Festtags überlassen, den Empfang der Gäste, die unregelmäßig eintreffen werden und willkommen geheißen sein wollen. Guy und Astrid werden die Ankömmlinge gastlich ummanteln, während er noch auf Tour ist. 4 bis 5 Stunden mit Pause. Am späteren Nachmittag, wenn die heikelsten Augenblicke im Gastgemenge vorbei sind, wird Alfred vor den Augen der Eingeladenen mitten in die Festgesellschaft hinabstoßen, im weich werdenden Nachmittagslicht, und von der Festwiese aus werden ihn alle sehen und seine große Abfahrt verfolgen, so wünscht er sich das. Wie zufällig wird dann sein altes russisches Fernglas auf dem Tisch liegen, als habe er selbst die Adler beobachtet, die seit einiger Zeit in dieser Gegend ausgewildert worden sind. Irgendjemand wird ihn durchsehen, hinauf auf seine Piste und ihn möglicherweise schon aus der Ferne erkennen. Sein gelbes Trikot ist ja allen bekannt. Zur Sicherheit telefoniert er kurz vorher, damit Astrid und Guy sicherstellen, dass seine Gäste auch hinaufschauen, wenn er über den Sattel des Bergrückens kommt. Die Frau, deren Blick er sich wünscht, heimlich wünscht er sich die Blicke von allen Frauen, Also die Frau, die ihn dort hinten oben bei seiner rasanten Abfahrt zuerst sieht, wird diesen Moment ein paar Herzschläge lang für sich behalten, als köstlichen kleinen Erkennungsvorsprung auf die anderen. Sie wird es ganz intim in ihrem Herzen abschmecken und dann wie beiläufig sagen, ich glaube, da kommt er. Und dann werden alle anderen ihn ebenfalls sehen, wie er die Geröllstraße hinunterstürmt, halsbrecherisch und doch umsichtig, ganz schön viel Splitt und vom vielen Regen ausgespültes Gestein. Er wird aufpassen müssen und nichts riskieren, aber von unten aus dem Talboden heraus erscheint die Abfahrt waghalsiger, als sie in Wirklichkeit ist. So kann er langsam fahren, ohne dass der Effekt etwas einbüßt, und alle haben genügend Zeit, ihm mit den Blicken zu folgen. Die Gäste werden vorher von Astrid in Kenntnis gesetzt, dass hier Lohn der Angst gedreht wurde, dieser Wahnsinnsfilm mit Yves Montand und Peter van Eyck. Er hat vor, auf dem letzten ebenen Stückchen, das nicht mehr einsehbar ist, kurz vor der Brücke, den Helm abzunehmen, um die Haare flattern zu lassen. Frauenverwirrend, so will er bei der Geburtstagsgesellschaft einlaufen. Neid wird in den Männern aufkommen, aber sie werden die Neidstachel in freundschaftlich herablassende Begrüßungsscherze umwandeln und ihn kumpelhaft umarmen. Er wird vor den Augen der Männer die Frauen umarmen, jede dicht neben die Mundwinkel küssen und die Männer dabei unmerklich im Auge behalten. Und mit einem Hauch von Nabucco unter den Achseln riecht auch sein Schweiß nicht wie Schweiß. Eine feuchte Kühle weht vom Wasserfall herüber, auch der Stein, auf dem er liegt, wärmt nicht mehr. Bis zum großen Finale sind es noch eine Nacht und ein guter halber Tag genügend Zeit, um sich zu sammeln. Er sieht deutlich vor sich, wie er sich selber umzingelt, sieht die konzentrischen Kreise, schmeckt einen Bittergeschmack, schluckt mehrmals, setzt sich auf, bleibt noch einen Moment. Die ist schuld, sagt er laut, es hört ihn ja keiner. Die Kleine, der Tüppchen, die Nachbarsgöre aus Düsseldorf, die hat ihm ins Hirn gepflanzt, man könne konzentrische Kreise einfangen. Er wusste, dass das nicht ging, obgleich es so aussah, als könne Jüppchen das wirklich. Sie warf kleine Steine ins Wasser, legte sich auf den Bauch, breitete ihre spillerigen Arme aus, reckte sich den anlandenden Kreisen entgegen, krümmte sich dabei wie ein Fisch in der Pfanne, um das Wasser nicht eher zu berühren, als bis der Kreis greifbar war, gar nicht einfach. Dann lachte sie und rief, ich habe ihn eingeahmt. Wasser kann man gar nicht einahmen und das Wort gibt's auch nicht. Er wusste das besser als sie und trotzdem wollte er das Wasser fangen, die Kreise an sich heranzwingen. Das gab ihm die Idee für dieses Fest. Die konzentrischen Kreise, die wird er heute zwingen. Er wird sie sich zu seinem Fest selbst herstellen. Er wird der Stein sein, das Blatt, der Wasserläufer, der Stichling. Er wird der Verursacher sein. Er hat die Personen eingeladen, die in sein Kreissystem geraten sind, weil er ihre Oberfläche berührte, die ihm verbunden sind, je nachdem, wie lange die Berührung schon her ist oder wie heftig sie war. Alfred Zartek ist diesmal die Mitte. Jetzt ist es Zeit. Die Morgentiere lärmen. Alfred schwingt sich aus seinem Dämmer, stürzt sich in die Festvorbereitung. Er verteilt die durchdachten Objekte wie zufällig an ihrem vorausbestimmten Platz. Er muss fort sein, bevor jemand kommt. Außer Astrid und Guy darf keiner wissen, wo der Gastgeber ist. Nur die Andeutung darf fallen, er käme gleich, bald, zu seinem Auftritt, Hokus Pokus. Letzte Handgriffe noch, er verstaut sich in der neuen Profihose mit Trägern, ergonomisch geformte Sitzpolster mit Luftkanälen, atmungsaktiv, anschmiegsam, er ordnet seine Verhältnisse. Die Trinkflaschen klemmen fest in der Halterung, so noch die Bananen, eine rechts, eine links, in die Hintertaschen vom gelben Trikot, wie Colts. High Noon, Pat Garrett jagt Billy the Kid, das Gefühl ist gut. Zieh, haben sie sich als Studenten in der Mensa zugerufen und dann die Bananen aufeinander gerichtet. In der mittleren Hintertasche vom gelben Trikot die superleichte Abfahrtsjacke, Kolibri. Der Quadratmeter Stoff nur 112 Gramm, irrsinniges Material, wasserdicht, windabweisend, die Abfahrtsjacke schlechthin. Eigentlich Eigentlich wollte Alfred sich heute bei der entscheidenden Abfahrt eine Zeitung vor die Brust klemmen, wie es die alten Tourhasen tun. Am besten Liberation, das hätte Stil. Aber er hat sich für die Windjacke entschieden, weil es im Cirque unten im Talkessel keine Zeitung gibt, schon gar nicht Liberation. Er wird die Jacke mit geübtem Griff kurz vor der Brücke ausziehen, dort wo Start- und Zielstrecke 1 sind und die Gäste ihn für einen Augenblick nicht sehen können. Hinter dem Mariaberg, dort wo er jetzt noch immer herumtrödelt, weg mit der Jacke in die Büsche, dort holt er sie später wieder raus. Und dann kommt der Einlauf ins Ziel mit der leuchtenden Startnummer 50 und mit seinem Alphabet, das überall gilt, von A bis Z, von Alfred bis Zartek. Man muss sich die Welt nur richtig buchstabieren. Haare flattern lassen oder Helm? Jalabert trägt so einen. Und Lance Armstrong. Und Alfred Zartek. Er mahnt sich zum Aufbruch. Es geht zur Sache. Mit dem 18er Ritzel an den letzten Häusern vorbei und an einem Fahrzeug mitten auf der Straße alle 5 Autotüren offen. Touristen mit Kühltaschen in der Wildnis, ein endloses Thema. Kaum Zeit, sich ausführlich zu ärgern. Alfred muss den Rhythmus finden, sich einsitzen, die Laufgeräusche hören. Jetzt beginnt seine Verwandlung. Minotaurus, Pegasus. Darauf kommt es jetzt an, dass er sich das Rad anverwandelt und innen drin stumm wird, alle Kraft in den Schwerpunkt, in den Sattel, in den Drehpunkt, ausatmen und einatmen, ausatmen und wieder einatmen, bewusst ausatmen, einatmen geht von selbst und dann geht bald alles wie von selbst. Der Ballast verschwindet aus dem Kopf, aus der Lunge, aus dem Magen, aus den Nieren, aus den Lenden, aus den Muskeln. Er drückt den Ballast durch die Fußballen raus auf die Pedale. Und wieder atmen, bis nur noch die Kraft da ist und ihm das Rad an den Leib wächst, seinen Puls übernimmt. Pegasus, Minotaurus, nahtlos Körper und Metall. Das Laufgeräusch der Reifen klingt wie Barfußlaufen oder wie von Mark Knopfler gespielt. So könnte das immer weitergehen, immer weiter, stundenlang. Thymian blüht. Der Kuckuck ruft, ihm zuliebe singt die Nachtigall im Gehölz neben der Straße ihre 73 Strophen. Heute braucht sie nur 50 Strophen zu singen, genau 50 Strophen, ihm zuliebe. Der Tag wird gut, das spürt er. Nichts kann ihm passieren, so gut wie er ausgestattet ist. Carbonfasersohlen auf Klickpedalen, nicht mehr die alten Bügel, dieses Riemchen-Gemurkse, womit der Fuß beim Sturz gefesselt bleibt. Keiner dieser brutal lächerlichen Rehabilitationsunfälle kann ihm zustoßen, wie etwa an der Ampel anhalten, umkippen, weil die Füße nicht aus den Bügeln und Riemchen rauskommen, mit dem Nacken auf die Bordsteinkante knallen, zack, aus, Rollstuhl für immer oder gleich ganz weg. Wer kommt zur Beerdigung? Wer trauert? Wer hat ein schlechtes Gewissen? Schluss jetzt. Tot sein will Alfred nicht. Rollstuhl auch nicht. Wieso denkt er nur das immer, fragt er sich. Er hängt ja am Leben. Jetzt erstmal aufwärts, Kraft sparen, den Kopf leer fahren, auf das Mentale kommt's an. Aber noch denkt er zu viel. Noch denkt er sich den Atem bis in die Fußballen, denkt sich die Handgelenke locker, die bei den Abfahrten viel abzufedern haben, denkt sich, dass das das Schwierigste ist, den Kopf leer zu fahren. Erst wenn es ihm gelingt, dass er nicht mehr denkt, dann läuft es rund. Solange aber die Erinnerungen mit ihm machen, was sie wollen, solange ist er nicht frei. Da reicht der bloße Wille nicht aus, um die Bilder auszuknipsen, die ihm von innen heraus vor den Blick laufen, als seien die Beine Magic-Box-Kurbeln. Er hat dann eine Freundin. Späte Pubertät. Er erinnert diese Geschichten alle, während er fährt. Je nach Geländebeschaffenheit sind die Erinnerungen schön oder schwierig. Dieses ist eine halbwegs komplizierte, halbwegs schöne Geschichte. eben so schwierig, wie das ist in der Pubertät. Und sie hat sich als Abiturswunsch von ihren Eltern gewünscht, damals war Twiggy und Audrey Hepburn Mode, sich die Brüste verkleinern lassen zu lassen. Das hat sie in Amerika machen lassen, ohne ihn zu fragen, wo es doch seine Brüste waren in seiner Vorstellung. Und das hat eine große Krise gegeben. Das ist das, was ich vorhin in dem Vortrag auch gemeint habe, die Zurichtung des Körpers auf eine bestimmte Norm hin. Jetzt im ersten Moment, wo er an sie denkt, ist es noch nicht so weit. Seit offiziell war, dass sie miteinander gingen, dass sie sowas waren wie ein Paar, da wünschte er nur noch, das allen zu zeigen. Seht her, wir beide. In der ihm bekannten Welt war kein Paar so wie sie. Fast gefiel es ihm besser, sich mit Cordula öffentlich zu zeigen, als mit ihr alleine zu sein. Da wusste er nämlich oft nicht, wie weiter. Er brauchte die Blicke der anderen von außen, um sich seiner sicher zu sein. Er konnte dann stolz sein. Und das war ein sehr schönes Gefühl. Die Straße ist steiler geworden. Er muss schalten, treten, ausatmen, treten, ausatmen. Wenn er die Fahrt hier schafft, dann schafft er auch die Begegnungen, die ihn am späteren Nachmittag erwarten. Keiner hat abgesagt. Alle werden kommen. Auch Cordula, die ihm Flügel hatte wachsen lassen und dann seine Schwungfedern stutzte. Er tritt fester an, unwillig, ärgerlich, trotzig. Der Gedanke, dass von den Geladenen jeder ein Bild von ihm, Alfred Zartek, mit sich herumträgt, sich eine Meinung leistet, wie er sei, ganz persönlich, das fasst ihn an. Das treibt ihn mit einer Aufwallung vorwärts, eine Hitze steigt in ihm auf, eine Unruhe, als sei er hier in diesem gottverlassenen Nebental in die Wechseljahre gekommen, vom Alter her wäre es ja möglich. Nur nicht weiterdenken, kräftiger treten, immer Zug auf der Kette, mehr nach vorne beugen, es ist sein Fest. In der Kurve aus dem Sattel, umschalten aufs 24er, auf den Rettungsring, auf das Rentnerritzel, hier sieht ihn ja keiner. Treten, ausatmen, einatmen geht von selbst. Wenn er erst mal oben ist, dann die eine scharfe Steigung noch nach vorne und nach unten treten. So, im 22er weiter, das reicht. Und wie Sie merken, ist dieses Radfahren natürlich auch der Versuch, sich die Erinnerungen und die Zumutungen der Welt vom Leib zu schaffen oder aus dem Körper herauszuarbeiten. Ich hätte noch eine kurze Geschichte von dem Vater, von der Mutter, von einer Freundin. Ich werde sie nicht alle vorlesen, was soll ich machen? Ich nehme mal die Mutter aller Katastrophen. Oder. Die Mutter trägt eine Frisur, die man früher so trug, hoch toupiert und festgesteckt und festgezurrt. Und man aß in der Zeit, in der groß wird, Backhähnchen, die mit solchen Grillklammern im Tischgrill festgezurrt wurden. Selbst wenn man schon Frauen hatte, ausgewachsen ist, einen soliden Beruf ausübt und im Grunde mehr weiß als die Eltern, so lässt einen deren Vermächtnis nicht aus den Klauen. Der Gestaltungswille, der hinter Haarnadeln und Grillklammern steckt, hat einen durchdrungen. Ob der Tod das je aufheben kann, diese Stichsicherheit in Arrangements, von der Hochfrisur bis zur Möblierung, die stets verdeckt vorgenommen wird, weil nicht offenbar werden darf, dass alles von selber nicht halten würde. Ob also der Tod, das steht noch dahin, so weit will Alfred nicht denken. Denn die sehr lebendige Mutter war eben noch zu Besuch bei ihm gewesen, vor seiner Abreise in den Süden. Nur für ein paar Tage in der neuen Wohnung, in der er sich gerade erst vertraut gemacht hatte, die er auswendig konnte inzwischen. Sie sortierte ihm die Dias für sein Fest und stellte ihm die Mahlzeiten her, die er gerne mochte. Kurz, sie versorgte endlich einmal mal wieder ihren Alfred, nach ihrem Gutdünken. Ein anderes kennt sie nicht. Sie hat keine Vorstellung von Alfreds Wegen in der Wohnung, von seinen Pfaden, die ja auch im Dunkeln gehen kann, wenn man erst einmal heimisch geworden ist. Der Gedanke, einen Gang diagonal durch die Wohnung anzutreten, vom Bett zur Toilette ohne Licht anzumachen, so ein Gedanke ist der Mutter fremd. Solche Wege kommen bei ihr nicht vor. Sie macht immer Licht. Ihre Gestaltungsentschlossenheit integrierte, gut gemeint, eine Pflanze in Alfreds karge Möblierung, verdeckte damit die Funktionslämpchen von Telefon, Fax und Anrufbeantworter, diese Glühwürmchen in der Nacht, seine Zwergenleuchtfeuer, seine Positionslichter, die ihm die Einflugschneise markierten bei seinen nächtlichen Gängen zum Klo. Mehr Licht brauchte er nicht. Nach der Möbelverschiebung verfehlte er den gewohnten Pfad. Schlimmer noch, der Wandspiegel zeigte ihm die real verdeckten Positionslichter von hinten. Das Zwergenglühfeuer war irrlichternd versetzt. Alfred wollte sich schon wundern, wie lang der Gang plötzlich war, kam aus dem Tritt, ging dennoch weiter, versuchte durch den Spiegel zu gehen, an den Lichtern vorbei, Einfallswinkel gleich Ausfallwinkel, hatte die Arme in unguter Ahnung schon vorgestreckt, traf im letzten Moment auf sich selbst im Spiegel, sah, wie ein Gespenst ihm die Arme entgegenstreckte, lief gegen die gläserne Wand, berührte sein kaltes Phantom, erkannte sich nicht sofort, hielt erschrocken die Luft, wurde selber ganz kalt. Der Schreck krallte sich ihm hinter die Lunge, verdickte die Wirbelsäule wie mit wasserziehendem Gips und nahm ihm den Atem. Natürlich war nichts passiert, seine nächtlichen Gänge hatten ja kein Tempo. Alfred war jedoch erschrocken, elementar, wie im Urreflex, wenn einen der Schatten des Raubtiers streift und man weiß, es ist zu spät für die Flucht, man ist nur noch Beute. Alfred schämte sich vom Innenohr bis in die Zehen, ging zur Toilette, setzte sich, stützte die Ellbogen auf die Knie, den Kopf in die Hände. Mit sich allein saß er auf der Schüssel, im Kalten, fror, fühlte sich auch innerlich nackt, schlich nach einer Ewigkeit wieder zurück in sein Bett, brüllte Traumgegner an, erwachte verschwitzt, machte frühmorgens Kaffee, lärmte in seinem wütenden Ungeschick so sehr, dass die Mutter erwachte. Ihr verschlafenes Gesicht brachte ihn vollends in Harnisch. Sie solle nicht so vorwurfsvoll gucken, nur weil ihm der Kaffeefilter runtergeknallt sei, kann jedem mal passieren. Noch am selben Tag brachte er die Mutter wieder nach Buhr und fuhr zu Ute und Klaus, zum ersten Mal tags und nicht nachts. Jetzt ist er wieder im Real, bei der Steilkurve muss er raus aus dem Sattel. Er nimmt die Mittelspur, schaltet runter aufs 24er. Die nächste Kurve ist wieder schön weit, er kann gut ausholen, sich die Kurve flach fahren. Er blickt hinunter auf den enormen Anstieg, den er schon hinter sich hat, zieht mit den Augen den Talüberschwung der Elektroleitungen nach, die vorhin ihren Anlauf nahmen und nun hier zwischenschwingen, um noch weiter über den Berg ihren Atomstrom zu verteilen. Das Blut klopft ihm in den Hals, rauscht in den Ohren, steht hinter den Augen, im Wiegetritt am Berg. Die Tour de France fährt mit dem 16er und die Typen treten dabei trotzdem sehr schnell. Ihm reicht es so, wie es ist. Es gibt ja welche, die fahren auf den Feldberg, ohne aus dem Sattel zu gehen. Protzbrocken sind das mit Knollenbeinen und Krampfadern. Nicht sein Ding. Und jetzt noch einen kleinen Rausschmeißer. Gut. Eine andere Freundin, Schauspielerin in Bochum am Schauspielhaus, ist mit ihm in die Krise geraten und sie machen noch eine Radtour, weil durch die Bewegung sich immer wieder mal etwas klärt. Nun also ihre letzte Radunternehmung, die sie gemeinsam hingekriegt haben. Ihre letzte Radtour vor genau 26 Jahren, mein Gott, die Zeit, der ist ja jetzt 50, galt dem längsten Tag im Jahr. Sommersonnenwende, wollten sich beweisen, dass es sie noch gab miteinander, nur sie beide. wollten sich von dem Tag nicht eine Stunde entgehen lassen, waren durchs Ruhrtal ins Ardeigebirge geradelt, ziellos, hatten Pausen eingelegt, schienen sich momentelang sicher zu sein, dass nichts, aber auch gar nichts sie entzweien könnten, hatten im letzten Sonnenschein Wein getrunken, der ihnen sehr zu Kopf stieg und ihnen in die Knie sackte, und sie kicherten sich auf den Rädern nach Hause ohne ihre üblichen Radtourverstimmungen, nichts warf sich ihnen in den Weg, zu Hause legten sie Musik auf, aßen ihre Picknickreste, duschten gemeinsam und glitschten aufs Verrückteste in der kleinen Duschwanne umher, so ein schöner Tag, und lagen endlich im Bett, es war immer noch hell. Sie küssten sich, sie flüsterten sich Wörter, verloren sich und flüsterten noch wieder dies und das, und da sagte sie plötzlich in sein Schlüsselbein, in diese kleine Schüssel, dicht genug bei seinem Ohr, dass er es hören musste, da sagte sie einen Namen, der nicht Alfred meinte. Beide schraken zusammen. Sie sah ihn an, er sie, streng. Alfred spürte dann, wie ihr Leib Hüpfer machte, als unterdrückte sie ein Schluchzen. Es war aber kein Schluchzen, sie lachte. Und dann kamen auch noch Wörter, mit denen sie unernst erklärte, wie komisch eng sich Beruf und Privates miteinander verzwirbeln. Mit dem, dessen Namen sie da soeben, mit dem habe sie für die neue Rolle gelernt. Alfred glaubte ihr nicht. Wie gelernt? Was hast du mit dem? Nur das konnte er sagen. Bettina beteuerte, nein, es ist nur, dass manche Situationen so ähnlich, da verwechselt man doch schon mal. Wie ähnlich? Was verwechseln? Ihn? Wen? Lange keine Antwort. Dann teilte sie nüchtern mit, keine Namen beim Liebesgeflüster, grundsätzlich nicht. Dann kann man sich auch nicht versprechen. Und direkt an ihn dann die Frage, ob ihm noch nie, ob er immer Bettina, 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 wenn er mit ihr, oder ob nicht auch bei ihm die Gedanken bisweilen spazierten, wohin sie wollten. Es gehe jetzt um den anderen und um sie, nicht um ihn. Verdammt, da ist nichts mit dem, außer Arbeit, gute Arbeit, zugegeben. Deshalb habe ich an ihn gedacht. Morgen ist Probe, das ist alles, kann doch jedem passieren. Da war das wieder. Das hatte sie auch am Anfang gesagt, kann jedem passieren. Wem denn noch? War sie mit dem anderen auch schon so weit? Was kann denn passieren, außer mit ihm, Alfred Zartek, dessen Name Programm war? Ja, Programm war. Vorbei das Zarte. Jetzt kommt Teil 2 vom programmatischen Namen. Alfred aus dem Bett in die Unterhose, wollte nicht länger nackt, wollte nicht mehr verarscht sein. Auch sie zog sich an. Sie haben sich angegiftet, haben sich Enttäuschungen um die Ohren gehauen, rechthaberisch, alle beide. Ob es ihm etwa nicht gefallen habe mit ihr, wollte sie wissen. Oh doch, sehr gut, sie habe ja auch immer schön geübt. Weißt du, was Easy Rider bedeutet? Das war ihr gemeinsamer Kennenlernfilm, fragte sie hinter ihm her, als er schon an der Tür stand. Was soll Easy Rider schon heißen? Bedeuten, sagte sie, nicht heißen. In den Südstaaten ist der Easy Rider der Geliebte einer Hure. Nicht der Zuhälter, sondern der Geliebte. Er kassiert nicht ab, aber er muss auch nicht zahlen. Der läuft so mit, aus Begeisterung, meinetwegen aus Leidenschaft oder Liebe oder Illusion. Der ungeschorene Mitschläfer einer Hure, wenn du so willst, das ist der Easy Rider. Du hast deine Rolle gehabt, du solltest jetzt gehen. Er fuhr in dieser Nacht zum ersten Mal zu Ute und Klaus. Geduldig hörten sie sich seine Zerrüttung an, dass er nicht habe erkennen können am Anfang, dass alles nur Spiel war. Er sei unerfahren gewesen und blind. Bettina habe sich sein Leben nur ausgeliehen für die Bühne. Nicht doch, sagte Ute. Du hast es aber wiederbekommen, sagte Klaus.
Ja, herzlichen Dank, Billa Haag, fürs Mitnehmen auf die Abfahrt. Wie immer dürfen Sie Fragen stellen, wie immer können Sie ein bisschen Anlauf nehmen. Aber vielleicht sind Sie ja schon in steiler Abfahrt und haben Fragen. Naja, auf dem Gepäckträger hat man da nicht.
Gepäckträger hat man bei solchen Rädern nicht. Nein.
Wer fährt von Ihnen solche Räder?
Titan gezogen muss es nicht sein, aber... Ja.
Kein Fahrradfahrer hier? Ja, jetzt, doch, also eins, bitte. Zwei, na immerhin. Das ist ja eine schlechte Quote, nur zwei, oder?
Ja, das verblüfft mich. Ist doch eine gute Radgegend hier.
Sie greifen alle zum Wanderstock oder sitzen sich in den Ferrari? Was ist?
Es ist natürlich auch nur eine Metapher. Also nicht nur, nicht, aber es bietet sich ja sehr an, das Radfahren als eine Metapher für das Leben, für das Vorwärtskommen zu nehmen.
Ja, das und eben die Körpererweiterung. Ja. Ne? Ja, erweitern Sie Ihre Körper? Ja? Wie denn? Bitte? Mit dem Computer? Dann machen Sie Ihre Abfahrten? Klar, das ist natürlich heute eins der Mittel der Wahl. Ne? Wir haben manche Medientheoretiker sprechen davon, dass wir uns omnipräsent machen, also allgegenwärtig durch die Medien, dass wir an allen Orten gleichzeitig sind und so weiter. Das war früher das Privileg der Götter und nicht des Menschen. Mhm. Und nun ja, haben wir sozusagen mit den Medien unsere Ohren, unsere Augen, unsere Nasen, Münder in die ganze Welt gerichtet und überall schnappen sie Erfahrungen für uns auf und schicken sie uns nach Hause in die Wohnstuben und auf den Bildschirm, sei es, naja, aufs Fernsehen immer noch, aber bei den jungen Leuten wahrscheinlich mehr der Computer, und machen uns zu einer Krake rund um den Globus. Wir kriegen alles live mit.
Und bleiben antiquiert.
Und bleiben antiquiert.
Und bleiben antiquiert, ja.
Das ist wirklich, ist ganz lustig, dass Miller Haag zu dem gleichen Buch griff in der Vorbereitung, wie ich das auch tat. Ich habe es nur nicht zitiert, aber habe auch wieder reingeschaut in Günther Anders, die Antiquiertheit des Menschen. Das ist schon erstaunlich. Ich glaube, der erste Band, es sind zwei Bände, der erste Band erschien, glaube ich, 1950 etwa, ja. Ne? Und der zweite 79.
Ja.
Und wenn man da reinschaut, das ist so dermaßen aktuell, was er da schreibt, und es ist so dermaßen klarsichtig und es ist so wenig verständlich, dass wir bei all der Klarsicht, die manche Menschen ja für uns aufbringen, immer noch in die gleichen Fallen tappen. Mhm. Und sozusagen immer aus den gleichen Steilkurven irgendwann herausgetragen werden.
Ja, er hat ja auch die Apokalypse-Blindheit geprägt, ne? Diesen Begriff.
Apokalypse-Blindheit ist ein zentraler Begriff von Günther Anders. Er sagt, dass der Mensch sich sozusagen die Augen verschließt vor den Apokalypsen, die er selber schafft. Ne? Mhm. Schauen Sie ein bisschen in die Welt, da könnte was dran sein. Denk mal, wir benutzen den Begriff nicht mehr. Für uns ist Apokalypse ja gerne etwas Biblisches, etwas, was nicht in unsere Zeit passt. Aber zu anderen Zeiten hätten sie sowas wie in Japan erlebt, das als Apokalypse bezeichnet, als Weltuntergang.
Und man kann diese Blindheit aber auch herunterbrechen auf das alltägliche Leben, auf das, wie man miteinander umgeht, wie man sich selber verantwortlich fühlt für das, was man macht. Und ich denke, dazu ist dieser Abfahrer auch ein ganz gutes Beispiel. Für ihn sind gern die anderen schuld, wenn etwas schief geht, sei es in einer Beziehung, in einer Arbeit, in was weiß ich. Bei der Doktorarbeit von Herrn Gutenberg waren es die kleinen Kläffer und die miesen Missgönner, die schuld waren, lange Zeit. Nicht? Es sind die anderen, Und dieses Zurückführen auf die eigene Verantwortlichkeit, die kann man im Alltag überall herausfinden und uns selber praktizieren oder sich selber bewusst werden über das, was man anrichtet oder was man vermeidet. Stillhalten, zugucken, nicht eingreifen. Das wären solche Themen, in denen auch der Einzelne tatsächlich was machen kann. Also es gibt viele, nicht so viele Themen. Es gibt bei den Kritikern, ich komme nun mehr aus dem Literaturbetrieb, wenn da jemandem ein Text nicht gefällt, sagt er, oh Gott, ja, alte Geschichte, älterer Liebhaber, junge Freundin, haben wir schon mal gehört. Es gibt so viel nicht. Es geht immer um Liebe und Tod und wie geht's schief und wie geht's gut. Und es kommt noch was dazu, Geiz, Neid, Nachbarschaftsfäden und schon sind die Themen erschöpft. Und so ist die Antiquiertheit des Menschen eben im ganz Konkreten, im Kleinen immer wieder festzulegen. Wenn man verliebt ist, wenn man sich aufgehoben fühlt, kann man Bäume ausreißen. Und man müsste ein anderes Bild finden heute, das ist nicht mehr so populär. Also man kann starke Sachen anstellen. Wenn einem alles daneben geht, dann kriegt man nicht mal die Kartoffeln geschält.
Hm? Ein anderer Philosoph dieser Generation wie Anders, mit dem man sich auch beschäftigt hat, hat im Grunde das, was der Anders für uns alle, für die Gesellschaft mit Apokalypse-Blindheit bezeichnet hat, hat dieser andere Philosoph, Martin Heidegger, als Seinsvergessenheit bezeichnet. Das ist ja der Umstand, dass wir Menschen in unserem Leben ausblenden, wie die Grundlagen unseres Lebens beschaffen sind. Wir leben so, als lebten wir ewig, wir vergessen, dass wir sterblich sind, wir machen uns im Regelfall nicht so einen Plan und stapfen drauf los und denken herzlich wenig nach über uns, über das, was wir tun und vermeiden genau diesen Blick auf uns selbst. Mhm. Ja. Und ja, das zieht sich durch, das zieht sich ins einzelne Leben hinein und eben in unser gemeinschaftliches, gesellschaftliches Leben. Und da wird es dann halt die Apokalypse-Blindheit. Mhm. Ja, aber jedem droht ja auch seine private Apokalypse und auch vor der können wir die Augen verschließen. Nun gut, bevor es hier für Sie apokalyptisch endet, danke ich sehr herzlich und ja, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Nächste Woche geht es weiter mit Musik und Architektur. Michael Astro wird uns darüber was erzählen. Sie können gespannt sein. Schönen Abend und Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören.